In der Predigt wird es heute um die Predigtreihe wieder gehen, die ich am Anfang des Jahres schon begonnen hatte und eigentlich bis mit in den Mai mitgenommen hatte, die dann unterbrochen wurde durch die Predigtreihe des Sabbatjahres und auch durch verschiedene Pfadfinder-Jugendaufnahmen-Gottesdienste. Ich habe ja gesagt, eigentlich versuche ich die Lukas-Texte, nicht Matthäus oder Markus, sondern die Lukas-Texte fortzuführen. Wir waren geendet ist auch so ein schönes Wort, in Lukas Kapitel 6, Vers 11. Heute wird es also um den Abschnitt gehen von Vers 12 bis 35 in Kapitel 6. Und überschrieben habe ich die Predigt mit den Worten berufen und beauftragt. Wo und was ist bisher passiert? Wo waren wir? Bisher haben wir erlebt, dass nachdem Jesus getauft wurde, nachdem er seinen Dienst begonnen hatte, dass er ziemlich schnell für Aufmerksamkeit bei den Pharisäern und Schriftgelehrten fand. Also nicht positive Aufmerksamkeit, sondern eher negative, sodass die letzten Verse, die wir zum Schluss hatten, damit endeten, dass sie sich beredeten, was sie Jesus tun wollten. Und zwar, wie sie ihn am besten einen Kopf kürzer machen, wie sie ihn am besten aus dem Verkehr ziehen, wie das so manchmal ist, wenn Machthabende Angst um ihre Macht bekommen. Ähnlich wie bei Edward Snowden. Jemand, den man jetzt aus dem Transitbereich am liebsten rauscashen will, aber die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit ist so dicht fokussiert auf diesen Menschen, dass die CIA oder das FBI, ich weiß jetzt gar nicht, wer, das FBI ist, glaube ich, für den Auslandsdienst zuständig, den nicht einfach cashen können. Aber es wird alles in Bewegung gesetzt, damit er nirgendwo anders Asyl bekommt, damit Maschinen sogar zur Landung bewegt werden, weil dieser Mensch aus Sicht der Amerikaner Hochverrat getan hat. Er hat Landesverrat begangen. Und da stehen wir nun in so einem ethischen Konflikt, dass wir sagen, okay, er hat sein Dienstverhältnis gebrochen und wir sehen in der Bevölkerung, dass ungefähr 50% es gut fanden, dass die Deutschen ihm kein Asyl gegeben haben oder sogar mehr, glaube ich. Und dass viele sagen, das, was er getan hat, ist nicht gut. Auf der anderen Seite merken wir aber, dass er seine eigentliche Freiheit aufs Spiel gesetzt hat, sich ganz klar darüber war, dass er nie wieder in seine Heimat kommen wird, dass er verfolgt sein wird von seinem eigenen Land, nur aufgrund dessen, weil er uns Informationen zugänglich gemacht hat, die unsere Rechte berühren. In einer ähnlichen Situation befand sich ja Jesus, der sich für die Freiheit für uns einsetzen wollte, der die Mündigkeit des Einzelnen wieder anheben wollte und die Geißelung der geistlichen Pharisäer und Schriftgelehrten lockern wollte. Und das passte diesen Leuten nicht. Und nun kommt folgender Text. Und ich lese mal die ersten Verse. Es begab sich aber zu der Zeit, dass er auf einen Berg ging, um zu beten. Und er blieb die Nacht über im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger und erwählte 12 von ihnen, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte. Und Andreas, seinen Bruder. Jakobus und Johannes. Philippus und Bartholomäus. Matthäus und Thomas. Jakobus, den Sohn des Alphaeus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, den Sohn des Jakobus, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Und er ging hin mit ihnen hinab und trat auf ein ebenes Feld. Und um ihn war eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes aus ganz Judäa und Jerusalem, und aus dem Küstenland von Tyros und Sidon, die gekommen waren, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Und die von unreinen Geistern umtrieben waren, wurden gesund. Und alles Volk suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und er heilte sie alle. Die Berufung der 12 findet direkt nach dem Ausspruch der Verfolgung statt. Direkt in die Situation hinein, sind die ersten Worte hier, es begab sich aber zu der Zeit. Es begab sich zu der Zeit, als Jesus Menschen zur Bekehrung aufrief. Als Jesus Menschen dazu aufrief, ihm nachzufolgen. Es begab sich aber zu der Zeit, als Jesus selbst verfolgt wurde. Als ihm selbst nach dem Leben getrachtet wurde. In dieser Zeit zog sich Jesus erstmal als erstes auf einen Berg zurück. Er suchte die Begegnung mit seinem Vater. Und das Deutsche gibt es hier gar nicht so richtig wieder, dass es Jesus hier gar nicht in diesem Gebet einfach nur ums Reden ging. Sondern es geht ihm in erster Linie um das Hören. Es geht ihm in erster Linie darum, von Gott zu hören, was jetzt dran ist. Er geht auf diesen Berg und als es Tag wurde, rief er die Jünger. Und Lukas unterscheidet hier ganz genau zwischen den Begriffen Jünger und Apostel. Nicht die 12 Jünger rief er, sondern er rief die Schar der Jünger. Alle waren die Jünger. Alle, die ihm folgten, waren die Jünger. Und von diesen erwählte er 12 Apostel. Und diese Unterscheidung ist Lukas hier sehr wichtig. Also nicht in dem Sinne, dass er dort jetzt 12 zum Klerus hervorhebt, sondern dass neben der Berufung auch eine Beauftragung stattfindet. Dass neben der Berufung, die jedem gilt, nachzufolgen, es auch eine Ebene tiefer gibt, wo er sagt, dies soll ein Beispiel für euch sein, wie ihr Gemeinde leben sollt. Ihr sollt nicht nur mir nachfolgen, sondern den Schritt wagen, irgendwann Menschen auch zu beauftragen, Verantwortung weiterzugeben. Und da hat Jesus dieses Prinzip vom Größeren zum Kleineren. Er nimmt sich 12 und investiert in sie und selbst in diesem Kreis hat er ja noch 2, die ihm noch enger stehen. Weil er als Mensch nur fokussiert arbeiten konnte. Nur das lokal weitergeben konnte und personell in der Beziehung zu dem, die ihm nahe standen. Und dann wurde der Auftrag gegeben, dies weiterzugeben. Weiter zu bringen. Es ist interessant, dass Lukas selbst bei der Aufzählung deutlich macht, der Jünger, im Unterschied zu Matthäus und Markus, dass er Wert darauf legt, wer als erstes und wer als letztes genannt wird. Wenn ihr mal die Parallelstellen anschaut, dann ist an einigen Stellen zum Schluss Petrus der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Hier steht am Schluss Judas, derjenige, der Jesus verraten wird. Der ist mit eingebunden und die Situation, die wir hier finden, spiegelt sich dann so weiter, dass Jesus an diesem Tag vom Berg heruntergeht. Und diese Situation war dem Volk absolut deutlich, deren Bedeutung. Dem Volk war deutlich, was es heißt, wenn ein Mann, der auf dem Berg vorher war, wenn er herunterkommt und zum Volk spricht. Ihnen war deutlich, dass dies beim Exodus und bei dem Ausgeben der 10 Gebote schon längst passiert ist. Dass ein Mensch, der Gott begegnet hat, nun den Auftrag weitergibt, was Gott sich wünscht. Und erst danach kommt die Bergpredigt. Erst danach kommt nun das, was der Auftrag ist. Aber gleichzeitig sehen wir, mit welchen Erwartungen das Volk nun dort steht. Sie kommen in erster Linie, um zu hören und geheilt zu werden. Sie kommen, um etwas zu empfangen. Und sie rechnen nicht damit, was Jesus nun mit ihm vorhat, mit diesem Volk. Und wenn man sich dann noch anschaut, wie diese Gruppe da aufgebaut ist, dann sehen wir dort 3 Gruppen. Die Jünger, die mit Jesus kommen, die berufen worden sind. Dann die Jünger, die Menschenmenge, die ihm sowieso folgte. Und das Volk, das nochmal in 2 Gruppen hier aufgeteilt wird. Einmal in das ursprüngliche Volk aus dem Land Judäa, Israel. Und die aus dem Küstenland, aus Tyros und Sidon. Lukas erwähnt das nicht einfach so. Lukas zeigt hier schon auf, dass das Volk nun vergrößert wurde. Dass der Anspruch von Jesus, wen er erreichen will, die Dimension von Feuer sprengt, dass er jeden erreichen will, dass niemand mehr ausgeschlossen ist, dass das, was nun jetzt gesagt wird, allen gilt. Nicht nur denen, die nicht an Gott glauben, denen aus Tyros und Sidon, nicht auch dem Volk, das vielleicht sogar von Johannes zur Bekehrung aufgerufen wurde, weil es nicht mehr richtig den Glauben gelebt hat, und auch nicht nur den Jüngern, die Jesus nachgefolgt waren, und auch nicht nur denen, die Jesus erwählt hat. Es galt allen, was jetzt kommt. Und hier kommt nun eine Beauftragung. Die Bergpredigt ist nichts anderes als eine Beauftragung. Es ist nicht eine Predigt, wo es um schöne Sachen geht oder um Sachen, die man schön tun sollte, sondern es geht darum, wie sich Jesus vorstellt, wie wir diese Welt, wie wir in dieser Welt leben sollen. Wie Menschen, wie Christen Licht in dieser Welt sein sollen und worauf es ihm eigentlich ankommt. Und der erste Part dieser Beauftragung ist, dass Menschen in seiner Nachfolge beauftragt sind, zum Segen für andere zu werden. Der erste Abschnitt von Vers 20 bis 23 sind die Seligpreisungen. Die Seligpreisungen, die meisten von uns kennen. Selig seid ihr arm, denn das Reich Gottes ist euer. Selig seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr sollt satt werden. Selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch ausstoßen und schmähen und verwerfen, euren Namens als böse und des Menschensohns willen. Freut euch an jenem Tage und springt vor Freude, denn siehe, euer Lohn ist groß im Himmel, denn das Gleiche haben ihre Väter den Propheten getan. Dieser Text ist ein Paradebeispiel dafür, dass man Texte missverstehen kann. Der etwas hervorhebt, wo wir sagen können, schaut euch an, es ist eine Tugend, arm zu sein. Schaut euch an, es ist eine Tugend, als Christ zu hungern. Es ist eine Tugend, als Christ verfolgt zu sein. Darum geht es in diesem Text gar nicht. Also kurz vorher noch, in Kapitel 4, sagt Lukas, oder zitiert Lukas Jesus, und dort sagt Jesus, ich bin gekommen, um zu befreien. Und den Hungrigen zu geben. Das Ideal eines Christen ist es nicht, zu hungern und jemanden zu vertrösten. Die Ebene, die hier angesprochen wird, geht viel tiefer. Das Interessante ist ja auch, dass die Zielgruppe nicht arm ist. Lukas ist selbst Arzt. Geschrieben hat er dieses Evangelium für die gehobene und die mittlere Schicht. Die mittlere gab es zwar nicht so richtig, aber nennen wir sie ja mal jetzt in unserer Zeit die mittlere Schicht. Für Menschen, denen es gut ging. Also ist das Anliegen von Lukas, und das kann es hier nicht sein, zu sagen, wenn du arm bist, gehört dir das Reich Gottes. Wenn du hungrig bist, ja, dann wirst du irgendwann mal satt werden. Und wenn du weinst, hey, es kommt Zeiten, da wird es dir auch besser gehen mit Gott. Das sind billige Vertröstungen, um die es hier nicht geht. Es geht hier darum, dass das Besitzverhältnis angesprochen wird. Jesus macht den Menschen vor ihnen deutlich, dass es einen Unterschied macht, wem wir unser Vertrauen aussprechen, zu wem wir gehören wollen. Denn er sagt, die Armen, denen gehört das Reich Gottes. Die Frage ist also auch hier, und so ein bisschen hatten wir das auch in der Lektion schon angerissen, dass es hier wirklich um die Ebene, die Geistliches geht. Die Ebene dessen, dass wir uns nicht damit begnügen sollen, satt zu sein. Dass Jesus sagt, ich möchte euch satt machen. Ihr habt den Auftrag als Volk, wenn ihr jetzt die Seligpreisungen hört, den Menschen bis ans Küstenland von Sidon und Tyros zu sagen, dass da jemand ist, zu dem sie gehören. Nichts anderes ist ja auch Berufung und Nachfolge, dass Jesus deutlich machen will, dass er kam, um zu zeigen, dass Jesus, Gott und wir zusammengehören. Dass da jemand Anspruch auf uns erhebt und sagt, ihr gehört zu mir. euch gehört das Reich Gottes. Ihr seid wertvoll. Für euch tue ich mir das alles hier an. Und wenn ihr hungert, obwohl ihr reich seid, sollt ihr satt werden. Wenn die Mitte in eurem Leben fehlt, dann sollt ihr satt werden. Und wenn ihr wirklich hungert, dann sollen da welche sein, die sie satt machen. Und nicht erst später. Dann sollt ihr für andere da sein. Dann sollt ihr den Unterschied machen. Aber ihr sollt nicht glücklich sein, wenn ihr Hunger habt und sagen, ja, jetzt glaube ich richtig. Die Seligpreisungen sagen, seid selig, selig sind die, die da hungern. Und man soll sich dann nicht zufrieden geben. So oft haben wir diesen Text als Vertröstung empfunden, anstatt als Beauftragung. Als Auftrag, dass wir diese Welt verändern. Dass wir Verantwortung für uns und andere nehmen. Und der zweite Auftrag kommt direkt hinterher. Die Wehrufe. Die Wehrufe von Vers 24 bis 26. Aber dagegen wehe euch Reichen. Denn ihr habt euren Trost schon gehabt. Wehe euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet weinen und klagen. Wehe euch, wenn euch jeder Mann wohlredet, denn das Gleiche haben ihre Väter den falschen Propheten getan. Es werden wieder die gleichen Ebenen angesprochen. Reichtum, Hunger oder satt sein, das gut gehen. Aber es wird nun jetzt darauf gepocht von Lukas, dass Jesus diesen Fokus darauf hebt, dass das andere Extrem auch nicht gesund ist. Sich damit zufrieden zu geben, wenn es uns gut geht. Dass es genauso eine Tücke sein kann, wenn es einem gut geht, dass man das eigentlich aus dem Blick verliert. Und zwar diesen Moment dessen, den Jesus selbst getätigt hat. Dass er auf diesen Berg ging und auf Gott gehört hat. Dass er an diesem Ort war und von Gott sich füllen lassen hat für das, was ansteht. Und das ist der Auftrag der Achtsamkeit. Ihr seid beauftragt, achtsam zu sein. Achtsam darauf, wo ihr steht. Achtsam darauf, ob ihr euch zufrieden gebt mit dem, wie es ist. Achtsam darauf, ob es euch zu lapidar geworden ist. Achtsam mit sich selbst. Die Warnung wehe ist ein Aufruf, um es positiv zu formulieren, der Achtsamkeit. Als Christen haben wir Verantwortung für uns. Und den Auftrag, uns nicht damit zufrieden zu geben, wie es ist. Selbst wenn es gut ist. Selbst wenn es uns gut ist, sollen wir uns damit nicht zufrieden geben. Das klingt jetzt ein bisschen zweigleisig, aber es ist auch so gemeint. Erfolgreiche Leute sagen ganz oft solche Sätze wie, erfolgreich bleibt man nicht einfach. Dafür muss man was tun. In der geistlichen Beziehung ist es ähnlich. Wenn ich mit Gott eine gute Beziehung habe und ich zufrieden damit bin, dann muss ich trotzdem achtsam sein und sagen, ist es mir wichtig, weiter Gewohnheiten und Tugenden aufrechtzuerhalten, die meine Beziehung zu Gott stärken. Es ist mir wichtig, am Puls der Zeit zu sein. Und wenn ich die Nachrichten sehe von Snowden oder Konflikten in Ägypten und in der Türkei, dass ich sie mir nicht einfach nur anschaue und sie mir gleichgültig sind. Die Frage ist immer an diesem Volk gerichtet, was könnt ihr tun, um eine Bewegung zu sein, die Missstände ändert und nicht nur die eigenen? Und dann geht es ans Eingemachte. Die dritte Beauftragung, danach ist hier auch erstmal Stopp, obwohl die Beauftragungen eigentlich noch weitergehen, ist die Feindesliebe. Und hier wird Jesus so konkret, dass er uns, glaube ich, so doll auf den Fuß tritt, dass jeder von uns Bauchschmerzen kriegt. Weil wir ganz oft Situationen haben, wo wir sagen, aber hier geht's nicht weiter. Da hat mich jemand so doll verletzt oder da ist mir jemand so böse gesinnt, da muss ich mich jetzt selbst schützen. Jesus spricht in dieser Situation seiner eigenen Verfolgung die Liebe zu den Feinden ein. Und er hat auch die Pharisäer im Sinn. Er hat auch die Sadduzäer im Sinn und die Schriftgelehrten, all die, die ihm ans Leben wollen. Und er hat auch die Römer im Sinn. Er hat all die im Sinn, die ihn verraten wollen. Er hat Judas im Sinn. Und er sagt hier, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Segnet die euch verfluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Backe schlägt, dem biete auch die andere dar. Und wer dir den Mantel nimmt, den verweigere auch deinen Rock nicht. Wer dich bittet, dem gib. Und wer dir das Deine nimmt, von dem fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun, so tut ihnen auch. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr davon? Denn auch die Sünder lieben ihre Freunde. Er spricht uns hier an und sagt, wie leicht ist es, die zu lieben, die dich lieben. Das kann jeder. Wie leicht ist es, mit denen sich gut zu verstehen, die mir sympathisch sind. Das ist keine Herausforderung. Er spricht hier wirklich die Situation an, wo es schwierig wird. Da, wo wir eigentlich nicht wollen, nicht können oder so doll verletzt sind, dass wir eigentlich nur weglaufen wollen. Jesus erzählt das nicht nur, sondern er praktiziert das. Er beruft Judas in den Kreis der 12. Er beruft die 12, um die Pharisäer zu erreichen. Er beruft nämlich aus jüdischer Perspektive als ein Rabbi 12 wie bei den 12 Stämmen Israel. Aber er will sie auch erreichen und öffnet den Horizont und sagt ihnen, dieses Volk hat sich vergrößert. Er schreibt die Pharisäer nicht ab. Er schiebt die Sadduzäer nicht zur Seite und auch die Schriftgelehrten gibt er nicht auf. Er liebt sie. Er liebt seine Feinde. Und selbst als er am Kreuz hängt und bespottet wird, ist da seine Liebe zu uns Menschen immer noch da. Und seine Sätze sind, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es kommt kein Fluch, kein Hass und kein Groll von ihm. Bei Jesus ist zu jedem von uns bedingungslose Liebe zu spüren. Und er wünscht sich so sehr, dass Nachfolger ihre Feinde bedingungslos lieben. Er beauftragt uns und sagt, darin macht ihr den Unterschied. Nicht nur außerhalb, auch innerhalb der Gemeinde. Mit den Menschen, mit denen ihr nicht könnt, sollt ihr euch versöhnen. Dort, wo es am schwierigsten ist, sollt ihr vergeben. Und ich glaube, erst wenn ihr diese Geschichte konkret macht mit Situationen aus eurem Leben, wo ihr sagt, da wird schwierig, merkt ihr, wie herausfordernd das sein kann. Die Beauftragung von uns folgt auf die Berufung. Jesus beruft uns nicht nur ein Leben mit ihm zu führen, sondern er beauftragt uns auch, dass wir uns nicht damit zufrieden geben, einfach nur zu hören und geheilt zu werden. Dass Jesus nicht einfach nur der für uns ist, der uns etwas gibt, damit es mir besser geht. Ja, das will er auch. Nein, er will uns auch dazu gebrauchen, dass es anderen besser geht. Er will uns dazu gebrauchen, dass wir ein Segen sind für andere, dass sie ihr Bild von Gott ändern, dass Gott sich nicht damit zufrieden gibt, dass es Armut, Hunger und Leid auf der Welt gibt. Dass er das stillen will. Und dass er das auch geistlich stillen will. Dass er sagt, ich gehöre zu dir. Er gibt sich nicht damit zufrieden, dass wir unachtsam sind. Er sagt, ihr als Christen habt eine Verantwortung in dieser Gesellschaft. Seid achtsam. Überarbeitet euch nicht, das heißt aber auch nicht, legt nur die Beine hoch. Achtet aufeinander, wie es euch geht, wie es um euch steht. in euren Beziehungen, in euren Partnerschaften, in eurer Beziehung zu Jesus Christus. Und er beauftragt uns, unsere Feinde zu lieben. Er beauftragt uns, dort den Unterschied überhaupt zu machen. Den wohlgesonnen zu sein, die uns Böses wollen. Das ist für mich eine Herausforderung, aber Kennzeichen von Gemeinde. Und ich wünsche uns, dass wir das ernst nehmen. Amen.